So schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich besonders auf diese Folge mit Simon Ort. Wir haben auch eine kleine Gemeinsamkeit und kennen uns schon seit 2020 und haben eben in der Versicherungsbranche zusammen gelernt. Und da hört es auch nicht auf mit den Gemeinsamkeiten, denn neben unserem jetzt auch kollegialen beruflichen Verhältnis sind wir natürlich gut befreundet. Das heißt, alle Fragen, die ich heute stelle, habe ich so oder so ähnlich schon des Öfteren beantwortet bekommen. Aber ja, für dieses Format für euch einfach nochmal sehr, sehr viel spannenden und inhaltlich wertvollen Content. Simon ist nämlich schon sehr früh Immobilieninvestor geworden. Da sagt er gleich was zu, wie das dazu kam. Und nicht nur das, also er hat eigentlich von der Entwicklung über den Bau bis dann eben zur Vermietung sich mit jedem Themenbereich beschäftigt und ist jetzt professionell beratend in der Finanzierung tätig für Mandantinnen und Mandanten. Das sind wir auch sehr froh, dass man haben. Seid gespannt und freut euch darauf. Jetzt viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen bei Cash & Cappuccino, der Unternehmer-Podcast von Shutter Capital. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, dann zum Start. Ich habe hier wieder mein Cappuccino, so wie es sich auch gehört. Der Simon nicht. Der Simon will nicht mal ein Glas Wasser trinken, aber da kann er vielleicht auch gleich zur Stellung beziehen. Also schön, dass du da bist.
Ja, servus, grüß dich. Hi, freue mich auch, dass ich da sein darf. Genau wie du gesagt hast, wir kennen uns schon eine gewisse Zeit lang und sind auch befreundet und ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Und warum kein Cappuccino oder eben sogar nicht mal ein Wasser?
Ja, ich bin ja mal wie immer auf Diät, eigentlich das ganze Jahr über und versuche mir das immer so ein bisschen einzuteilen. Und so ein Cappuccino ist fast für mich wie eine Mahlzeit. Und ja, ich trinke den nicht so nebenbei, sondern nimm mir da ein bisschen Zeit dafür.
Disziplin.
Ja, muss ich mir immer ein bisschen disziplinieren.
Ja, dann können wir es vielleicht danach noch mit dem Cappuccino abrunden.
Genau.
bevor der Arbeitstag dann weitergeht für uns.
So ist es.
Na schön, dann starten wir mal rein. Wie ging es denn los mit dem Immobilienthema?
Genau. Ich bin da relativ reingerutscht eigentlich, muss ich sagen. Und zwar 2014, da war ich Anfang 20, ist mein Vater gestorben. Und dann bin ich eben dort einfach mit reingerutscht. Meine Eltern hatten ein paar Immobilien und ich habe das dann eben übernommen von ihm. Ja, ich hatte jetzt keine sonderliche Vorkenntnis. Ich habe mal Fachinformatiker gelernt. Ja, das war auch noch bevor ich dann in der Versicherungsbranche angefangen habe, habe ich das dann eben von ihm übernommen und bin dann sozusagen in seine Fußstapfen getreten. Man muss aber dazu sagen, der Bestand war jetzt nicht entwickelt. Also ich habe mich jetzt nicht irgendwie ins gemachte Nest gesetzt, ja, sondern ich habe halt einen gewissen Grundstock bekommen und habe dann daraus eben was gemacht.
Das ist jetzt über 10 Jahre her. Wie waren denn so die ersten Aufgabengebiete? Also mit was ging's los? Genau. Weil du ja wenig vorbereitet wurdest und richtig, dann so reingeflogen bist. Wie waren so dann die ersten richtig Aufgaben?
Ja, die ersten Sachen waren natürlich erstmal so ein bisschen zu verstehen, wie läuft es eigentlich, Wohnungen zu vermieten zum Beispiel, was bedeutet das eigentlich, was kommen für Fragestellungen, was kommen für Aufgaben auf einen zu, halt, ja. Konnte ich mich aber auch relativ schnell reinlesen. Ich habe mir ein paar Bücher dazu gekauft gehabt. Ich habe mich natürlich auch mit Bekannten unterhalten, die vielleicht die ein oder andere Wohnung vermietet haben. Und Gott sei Dank hat sich's am Anfang in Grenzen gehalten. Ja, ich bin dann aber dazu übergegangen, dass ich schon mir dachte, okay, ich will das gerne weiterentwickeln, weil ich konnte natürlich nicht voraussehen, dass mein Vater stirbt. Aber ich habe damals schon in der Ausbildungszeit mir immer so gedacht, naja, eigentlich ist es ja wirklich eine nette Möglichkeit, sagen wir mal, Geld zu verdienen, in Anführungszeichen, wenn man Wohnungen vermietet.
Ja, das ist auch
okay. Hatte ich damals schon den Traum so ein bisschen halt, ja.
Absolut, ja. Das haben ja auch viele Leute, also das ist ja relativ breit gestreut, der Gedanke, dass man sich damit was ganz Gutes aufbauen kann, auch für später. Vielleicht welche Risiken es da gibt und was da nicht so gut laufen kann, das besprechen wir dann auch noch mit Sicherheit. Ja. Aber erstmal ist es ja auch keine schlechte Sache und auch weitgehend etabliert und anerkannt, dass man das so machen könnte.
Mittlerweile finde ich. Also es gibt ja mittlerweile ganz nette Formate, zum Beispiel auf YouTube, wo man sich informieren kann oder allgemein im Internet halt. Aber ich sag mal,
auch die Community wird immer größer.
Für manche ist es ja wie ein Hobby. Mhm. Ne? Aber ich muss sagen, jetzt zumindest in den Kreisen, wo ich damals war, war das eigentlich eher nicht so verbreitet. Mhm. Ja? Ich meine, klar, durch meine Zeit, die ich jetzt in Anführungszeichen im Immobilien-Game verbringe, ja, lernst du natürlich den einen oder anderen kennen, der macht es schon Zeit vor der Finanzkrise zum Beispiel.
Und hat sich dann natürlich sehr, sehr gut eingedeckt wahrscheinlich.
Hat sich super eingedeckt, ja, es hat gut funktioniert, die Preise waren niedrig, die Zinsen haben auch einigermaßen gepasst, ja, ganz klar. Aber in den Kreisen, wo ich damals unterwegs war, wie gesagt, ich war Anfang 20, hatte das niemand so wirklich auf dem Schirm. Ja, wenn du jetzt eigentlich mal teilweise auf Instagram schaust, ja, es gibt ja große Immo-Influencer, ja, die das immer weiter propagieren. Ja.
Das war damals natürlich eine andere Zeit. Ja, und wenn du dich dann am Anfang mit beschäftigt hast, ging es natürlich um wahrscheinlich Dinge wie Mietverträge, ja. Kommunikation auch mit den Mietern. Klar, die brauchen immer wieder was. Wann muss ich denn helfen? Wann muss ich auch sagen, nee, kümmere dich selber drum? Auch die Fragen werden ja aufgekommen sein.
Ganz gut geholfen hat, war tatsächlich Haus und Grund. Mhm. Haus und Grundbesitzerverein in Erlangen zum Beispiel. Da gibt es ja eigentlich in jeder großen Stadt. Da gab es eigentlich ganz kompetente Ansprechpartner, an die man sich wenden konnte.
Ja,
muss ich wirklich sagen.
Ja, das hilft dir dann auch, ne? Man muss halt sein Netzwerk finden und in die eine oder andere Richtung dann ausbauen.
Ja.
Was waren denn dann so, nachdem du dich anfangs damit beschäftigt hast, du die Schwierigkeiten, auf die du gestoßen bist, dann mit deinen ersten Mietern oder auch Objekten, was waren dann so die Schwierigkeiten?
Das ging eigentlich, also dass es so richtig intensiv wurde, war eigentlich, als ich das erste Mal gebaut habe.
Also quasi ein vorhandenes Grundstück zu entwickeln, das war dann so die große Herausforderung.
Genau, richtig. Und zwar habe ich mir gedacht, okay, ich habe ein freies Grundstück und ich würde gerne was drauf bauen. Mhm. Ich hatte es ja noch nie gemacht, also habe ich mir halt für mich selber gedacht, okay, wie mache ich das denn? Ja, habe mich natürlich, wie gesagt, ein bisschen beraten lassen vom einen oder anderen, in meinen Augen Experten oder der sich gut auskennt, ja, teilweise Freunde, teilweise Bekannte.
In welche Richtung, was waren so deren Expertise?
Naja, der ein oder andere war zum Beispiel Bauunternehmer, ja, da kannte ich den einen oder anderen auch da aus, befreundet durch meine Eltern halt zum Beispiel, oder auch öfters mal ja, Geschäftsleute, die ich halt einfach kannte, wo ich wusste, okay, die haben Wohnungen vermietet oder Häuser vermietet und die machen das schon ein bisschen. Also ich habe immer versucht, mir an denen ein Beispiel zu nehmen, weil ich ja von denen lernen wollte. Mache ich auch immer noch so. Also ich lerne immer ganz gerne in meinem Leben dazu und frage immer gerne jemanden, der es schon mal gemacht hat.
Ja,
also das habe ich mir beibehalten.
Das ist auch wichtig, das macht ja einen aus. Ne? Man kann die ersten 80-90% von dem Thema sehr gut auch alleine hinbekommen, aber die letzten 10-20, die wird man immer suchen. Ja. Ne? Also wird es ein Leben lang weitergehen, sich da dann eben bis zum letzten Prozent hochzuarbeiten und alles wird nie einer irgendwo durchsteigen.
Richtig.
Ja, was sind denn dann so, wie ist denn so der Ablauf? Nimm uns doch mal mit. Also du hast dann das Grundstück und du möchtest da ein Haus drauf bauen. Natürlich erstmal wahrscheinlich die Frage, was für ein Haus? Wie viele Parteien? Damit geht's wahrscheinlich los. Ja. An wen wendet man sich dann? Also wie geht's dann weiter?
Also ich habe es tatsächlich so gemacht, weil es gibt natürlich die Möglichkeit, einfach zu einem Bauunternehmen zu gehen und zu sagen, hey, pass auf, schau mal, das ist mein Grundstück. Die haben ganz oft Kooperationen mit Architektenbüros zum Beispiel oder machen dann mal so einen Vorentwurf. Ja, die Sache ist nur die, du bist dann eigentlich schon ziemlich gebunden an dieses Bauunternehmen. Man ist ja ganz klar, die machen es ja nicht aus Spaß und der Freude, sondern die wollen ja auch dann, dass du mit ihnen baust, wenn sie schon die ganze Vorplanung machen.
Die Wertschöpfung von A bis Z mehr oder weniger, ne?
Genau, richtig. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte es, bei uns in der Region gibt's immer noch mehrere gute Bauunternehmen, ja, wo ich einfach wissen wollte, wie kommt ihr denn mit den Preisen hin? Das hat mich natürlich interessiert. Ich kam ja von null. Ich hatte noch nie gebaut. Und ich dachte mir so, okay, es geht um eine riesige Summe Geld und ich will das nicht verhauen. Ja, ich möchte mich nicht irgendwann im Nachhinein ärgern, dass ich sage, okay, hätte ich doch mal mehr verglichen. Ja, und habe ich vielleicht viel zu teuer gebaut. Ja, gut. Dann bin ich zu einem, ich sage mal in Anführungszeichen, befreundeten Architekten gegangen, ja, und habe zu ihm gesagt, oder habe ihm meine Pläne halt vorgestellt, ja. Er hat für mich dann einen Plan gezeichnet und ich habe den Architekten bezahlt, also aus meiner eigenen Tasche, ohne dass ich irgendeinen Kredit oder sonst irgendwas aufgenommen habe.
Was für eine Art Projekt war das? Also was war deine Idee,
das die umgesetzt werden sollte? Also das Grundstück war jetzt nicht nicht sehr groß, also es hätte jetzt kein Sechsparteienhaus drauf gepasst, sondern entweder ein Doppelhaus oder ein Dreiparteienhaus. Und ich habe mich fürs Dreiparteienhaus entschieden.
Ja. Um es danach zu vermieten, ne?
Um es danach zu vermieten, genau. Weil die landläufige Meinung war ja oftmals, dass man es nicht schafft, quasi neu bauen zu lassen. Also zumindest ist diese Meinung bei uns immer rumgegeistert, dass du es nicht schaffst, neu bauen zu lassen und dann Cashflow positiv schon zu sein. Mhm. Also kurz vorweggenommen, hat funktioniert.
Bin ich sicher.
Ja. Hat funktioniert, ja. Genau, ich habe eben diesen Plan machen lassen, habe den aus eigener Tasche bezahlt und der Architekt hat die Planungsschritte 1 bis 6 gemacht, das heißt, 1 bis 4, das heißt bis zur Genehmigung durchs Landratsamt, also bis zur fertigen Baugenehmigung. Ja, und dann konnte ich eben mit meinem genehmigten Plan zu verschiedenen Bauunternehmen gehen und konnte sagen, bitte erstellt mir mal auf Grundlage dieses Planes ein Angebot. Mhm. Ja, schlüsselfertig.
Ist ja eigentlich wahrscheinlich auch der beste Weg, das so rumzumachen, oder? Weil dann hast du ja, bist nicht gebunden, auch was den Entwurf angeht und
ja.
Kostet ja auch überall extra, ne? Also, dass du eigentlich einmal das halt machen lässt und dann
ja. Gerade in ich so einem Entwicklungsprozess. Dazu vielleicht ein kleiner Exkurs nochmal. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob das manchmal, als ob alles irgendwie so zwei Seiten hat, ja? Natürlich hatte ich jetzt meinen Plan, den ich auch relativ günstig bekommen habe, weil mich der Architekt vielleicht kannte, vielleicht mochte. Er hat sein Geld verlangt, aber er war jetzt nicht sonderlich überteuert. Was sehe ich aus manchen Finanzierungsberatungen? Exorbitant hohe Architektenkosten. Das heißt, das ist schon der erste Punkt. Man sollte es auch nicht übertreiben mit den Architektenkosten. Ja?
Was wäre so ein Richtwert, den man veranschlagen sollte für so ein Projekt jetzt? Bis 10.000?
Kann man schon so sagen. Ja, da kommt es immer auf die Größe drauf an und so weiter. Aber
das wäre jetzt auch so ein Wert, den ich so im Kopf hatte, ne? Der ja, okay wäre für so ein
Projekt. Ja, bis 10.000. Ja. Ja. Wirklich jetzt aus dem Bauch rausgeschossen. Ja. Weil natürlich, wenn dich der Architekt schon 30.000 Euro kostet,
dann
ist natürlich jetzt nicht so sinnvoll. Ja, weil das Geld fehlt dir natürlich dann hinten raus.
Beim Bau.
Ne?
Ja.
Genau, richtig. Oder du musst es halt finanzieren, ja.
Ja.
Also bei mir hat es auf jeden Fall in Grenzen gehalten von den Kosten. Das wäre auch ein Hinweis. Schaut, dass die Kosten im Rahmen bleiben halt. Ja. Genau. Und da hatte ich eben diesen Plan, der war genehmigt und bin zu den Bauunternehmen gegangen. Und habe mir dann eben von den verschiedenen Bauunternehmen eben Angebote eingeholt. Mir war es wichtig, ich wollte es schlüsselfertig haben. Schlüsselfertig heißt, wie der Name schon sagt, das Haus steht da, du drehst den Schlüssel rum und machst es auf und es ist fertig. Du musst es eigentlich nur noch einrichten. Ja. Mhm. So. Warum wollte ich das so haben? Weil ich es eben vergleichbar haben wollte, ja. Weil natürlich kannst du sagen, biet mir das Ganze mal an ohne Balkone zum Beispiel, weil du einen Metallbauer kennst, ja, oder sonst irgendwie. Das kannst du im Nachhinein immer noch machen. Ja, aber ich wollte erstmal wissen, wie sind die Preise. Genau, dann habe ich eben die Angebote bekommen und die Angebote waren sehr unterschiedlich. Ja.
Da muss man dann nachforschen, warum sind die unterschiedlich, ne? Das ist auch mal.
Genau. Dann bin ich ein bisschen in die Prüfung gegangen, habe mir halt angeschaut, ist auch alles angeboten, habe mir die Baubeschreibungen angeschaut, ja, wie viele Steckdosen sind irgendwo. Ne? Das ist auch mal so ein Kostentreiber manchmal, dass halt so wirklich, manche Angebote sind sehr günstig. Ja. Warum sind die so günstig? Ja, weil es einfach eine abgespeckte Form ist. Ja. Der andere hat halt einfach mehr Steckdosen, anderes Bad. Ja, also das ist ganz unterschiedlich. So.
Also gar nicht so einfach, wenn man nicht explizit nochmal recherchiert, nachfragt, nachforscht, um jetzt das auseinanderzuhalten.
Ja, also
das ist Äpfel mit Äpfel zu vergleichen. Ne?
Genau. Also es ist keine Amazon-Bestellung, sondern man muss sich schon ein bisschen reindenken. Hm. Ist wirklich so. Und schlussendlich habe ich mich dann natürlich für einen Bauunternehmer entschieden.
Der ist dann dir auch schlüsselfertig?
Der es mir dann fast schlüsselfertig gebaut hat. Ich habe manche Gewerke nennt man das eben, also Fliesenarbeiten zum Beispiel oder Sanitärarbeiten zum Beispiel. Manche Gewerke habe ich dann eben, weil ich jetzt handwerklich eigentlich ganz gut drauf bin, rausnehmen lassen und habe die mit Hilfe von anderen Handwerkern, die ich gut kannte oder die ich über meinen Vater noch kannte, eben dann selber in Anführungszeichen gemacht.
Was sind denn dann so oder was ist der Entscheidungsweg? Weil ich weiß jetzt auch, dass du anders mal auch selbst Hand angelegt hast und quasi da wirklich auch selbst in die Vorleistung gegangen bist, selbst zu arbeiten, wahrscheinlich dann auch wieder mit Handwerkern aus einem engeren Kreis, aber jetzt nicht eben mit so einer schlüsselfertigen Idee.
Ja.
Was würdest du so im Nachgang als besser betrachten? Oder ist es einfach abhängig auch vom Preis, von dem aktuellen Zins? Oder was sind so die Dinge, die diese Entscheidung beeinflussen, selber machen oder machen lassen?
Ich finde, man muss es sich zutrauen. Ja, es ist, man darf es nicht unterschätzen, ja. Ein ganzes Haus rausstreichen, ja, also die Wände weiß malen oder in welcher Farbe man sie auch immer haben möchte, ist nicht innerhalb von einem Tag erledigt meistens, ja, sondern es braucht schon Zeit, ja. Viele Leute sind eingespannt in ihre Arbeit. Und es ist auch anstrengend, da muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, du brauchst viel Zeit, auch Know-how, weil das Streichen ist das Einfachste wahrscheinlich.
Manche Arbeiten darfst du ja auch gar nicht machen.
Elektrik
ist ja ganz klar.
Zum Beispiel, ne?
Elektrik zum Beispiel, ja, da kannst du ein bisschen Vorarbeiten machen, also Schlitze schlagen zum Beispiel, wo die Leitungen reinkommen. Natürlich von allem, wo man keine Ahnung davon hat und die man auch nicht machen darf, davon muss man die Finger lassen, das ist ganz klar, ja. Entscheidungsfindung, ob selber machen oder ob fertig machen lassen, würde ich davon abhängig machen, wenn meine Finanzierungssumme passt zu meiner Finanzierung, ja. Angenommen, ich habe jetzt ein Haus, was ich vermieten möchte, ich habe den Preis und die Finanzierung funktioniert und mir bleibt sogar noch was übrig, ja, dann würde ich wahrscheinlich nicht selber Hand anlegen.
Ja, dann.
Außer ich möchte meine Rendite vielleicht noch maximieren, aber das ist ganz individuell, das kommt auf die
Situation halt drauf an.
Das kommt auf den jeweiligen Fall, auf die Situation drauf an.
Ja, ja. Dann lass uns mal wieder zurückkehren zur ersten Story. Also dann bist du zu den Bauunternehmen, hast einen gefunden, der dir das dann fast schlüsselfertig hinstellt.
Ja.
Wie geht's dann weiter? Dann geht's wahrscheinlich Richtung Banken.
Genau.
Was du ja natürlich auch jetzt toll machst.
Ja.
Wie waren da damals so deine ersten Erfahrungen, wo du natürlich wahrscheinlich erstmal überfordert auch warst, weil
ja.
So viele Dinge, die zu beachten sind, weil erstmal braucht man natürlich einen Haufen Geld, ne?
Ja. Genau, ich hatte mein Angebot, ich hatte meinen genehmigten Plan und habe dann Kontakt aufgenommen zu Banken. Anfangs war mein erster Weg zur Hausbank. Machen auch die meisten Leute, ist auch gar nicht verkehrt, ist auch gar nicht schlimm. Ja, ich habe bei meiner Hausbank nachgefragt, hatte da zwei, drei Gespräche, habe mein Projekt in Anführungszeichen vorgestellt. Da war auch dann ein Finanzierungsspezialist mit dabei. Und der hat mir ziemlich schnell signalisiert, dass das funktioniert. Also er sieht da keine Bedenken. Ja, meine Einnahmen damals haben gepasst. Mein Grundstück hat ja schon mir gehört. Ja, das wird wie Eigenkapital gewertet und war dann eben auch eine Sicherheit. Und der hat mir signalisiert, dass es passt. Ich dachte mir dann aber auch wieder, okay, ich würde es gern vergleichen mit mehreren Banken eigentlich und würde mir gerne eine Zweitmeinung holen. Und dann bin ich über einen Bekannten zu einem Honorarberater gekommen. Ja. Der Honorarberater hat dann für mich, also meinen Fall aufgenommen und hat dann verschiedene Banken verglichen, so wie ich es jetzt auch mache. Ja, er hat es quasi eingegeben in ein Bankennetzwerk, sage ich mal.
Wo man eben die Parameter eingibt, die...
Genau, ja. Genau richtig. Und dann eben verschiedene Angebote von sowohl regionalen Banken, aber auch überregionalen Banken bekommt. Mhm. Ja, also es sind auch die ganzen Großen dabei.
Jetzt, wenn du so im Nachgang, einfach kurze Nachfrage, drauf schaust auf den Termin damals, welche Unterschiede gibt es dann jetzt zu dir und deiner jetzt, weil jetzt sitzt du ja mittlerweile auf der anderen Seite, ist es recht ähnlich noch geblieben oder hat sich das groß weiterentwickelt jetzt im Vergleich von vor 10 Jahren?
Ich finde, dass es mittlerweile schwieriger ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also manche Kunden bekommen relativ schnell eine Ablehnung bei der Hausbank. Ich finde, dass die, einfach weil die finanzielle Situation nicht passt, ja, es gibt mittlerweile eine sehr hohe Richtlinie.
Das hat sich vielleicht verändert so damals, dass die Banken jetzt einfach mehr aufpassen müssen, wem gibt man Kredit und wem
genau
nicht.
Genau richtig. Okay. Ja. Also es ist mittlerweile, die Hürden sind höher, einen Kredit zu bekommen. Es ist nicht unmöglich, ja, aber es muss halt passen. Aber wenn ich jetzt es für mich betrachte, ja, mir ist zum Beispiel ist immer ganz wichtig, dass wenn jemand etwas finanziert, auch weiß, in Anführungszeichen, auf was er sich einlässt.
Das ist ja eine sehr langfristige Verbindlichkeit.
Genau, richtig. Es ist eine langfristige Verbindlichkeit. Ja, Wohnen ist Luxus, also vor allen Dingen im Eigenheim zu wohnen, ja, ist einfach so. Und mir ist es halt immer wichtig, darüber aufzuklären halt, dass die Leute sich das auch leisten können, dass es nicht spitz auf Knopf irgendwie gerechnet ist, sondern dass es auch passt.
Und für Kapitalanleger ist dann nochmal ein anderes Game, aber...
Kapitalanleger nochmal ganz anders, da muss es sich halt rentieren, aber kommen wir bestimmt später noch dann dazu. Und noch das Ding kurz, ich bin eben zum Honorarberater gegangen, das hat mir auch gutes Geld gekostet. Ja, er hat mir zwar einen relativ guten Preis gemacht, weil ich ihn über einen Bekannten kannte, ja, aber ich hatte ja den Zugang gar nicht zu diesen Informationen. Also wie hätte ich selber es vergleichen können? Klar hätte ich mir im Internet jetzt irgendwie vielleicht einen Vergleichsrechner machen können, aber ich hätte ja eigentlich gar nicht gewusst, ob das überhaupt richtig ist, die Daten, was ich da eingebe. Oder
ob der Zins so stimmt mit deiner
Situation. Ob das überhaupt stimmt mit meiner Situation. Ja, die meisten Vergleichsrechner im Internet sind ganz oberflächlich und das sind keine belastbaren Aussagen, muss man ganz ehrlich sagen. Und durch einen Honorarberater habe ich es eben geschafft, meinen Zinssatz, den ich habe dann auch schlussendlich bei der Hausbank finanziert, aber ich bin einfach mit dem Honorarberater zusammen zur Hausbank gegangen und habe gesagt, schau mal, danke fürs Angebot, wunderbar, aber die und die Bank würden das auch finanzieren, aber zu viel besseren Konditionen.
Wie wir ja auch wissen, es ist ja eigentlich Produktberatung, wie es der Name schon sagt, ist ja mehr ein Verkauf, weil die hatten ja nur, du konntest jetzt bei der Sparkasse anders als dann bei dem unabhängigen Berater nicht Konditionen von der Raiffeisenbank irgendwo in NRW dir anzeigen lassen.
Nein, konnte ich nicht, genau.
Also.
Und so habe ich halt meinen bestehenden Zins bei der Hausbank einfach nach unten verhandelt.
Auch super, ja klar.
Ja.
So funktioniert's.
Ganz genau. Und also das fand ich wiederum, das fand ich dann schon gut. Also das war gut investiertes Geld, was ich da eben in die Hand genommen habe.
Ja, sehr gut. Also es war dann quasi Thema Finanzierung, hast du dann auch abhaken können durch deine, waren ja die ersten Learnings, also so ging es halt mal los. Und wie ging es dann weiter? War dann der Bau so, wie du es dir vorgestellt hast? Ein halbes Jahr, 9 Monate, wie lange sowas halt auch dauert? Und dann ging es smooth weiter oder wie waren dann so die ersten Berührungspunkte mit dem Bauträger, mit dem Bauunternehmen?
Ja. Gott sei Dank, ich habe mich fürs richtige Bauunternehmen entschieden. Also der Ablauf war sowas von gut, muss ich wirklich sagen. Wir kennen uns ja auch immer noch. Das hat wirklich super funktioniert. Man weiß es halt vorher nicht, weil klar, du siehst es erst dann, wenn der Bau entsteht, wenn es zu Problemen kommt, wie werden die gelöst? Auf jeder Baustelle gibt's immer irgendwas. Irgendwas ist immer. Ja, wir haben zum Beispiel, es ging dann los, es wurde die Baugrube wurde ausgehoben halt, ja. Und auf einmal wurde da eine alte Klärgrube gefunden. Huh. Ja. Wusste halt kein Mensch, dass die da war.
Aber zugeschüttet irgendwann mal und.
Ist ja irgendwann mal zugeschüttet worden. Ja, solche Sachen tauchen immer auf, wenn du irgendwie im Boden rumarbeitest, ne? Die Mehrkosten haben sich in Grenzen gehalten, weil es konnte ja keiner abschätzen, ja. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt. Selbst beim schlüsselfertigen Bau, alles, was in die Tiefe geht, in den Aushub, ja, du weißt manchmal nicht, was da rauskommt.
Kostentechnisch meinst du jetzt, oder?
Ja, ja, klar. Klar. Bei manchen Angeboten ist zum Beispiel der Aushub extra. Der wird quasi...
Dann halt schaut, wie viel es kostet hat,
genau,
den Boden beschaffen hat.
Genau, wird quasi veranschlagt ab Pauschalpreis. Ja, wenn der unterschritten wird, dann ist ja gut, dann kostet es sich weniger. Aber wenn quasi was auftaucht, dann musst du halt extra zahlen.
Ja, klar. Ist auch eigentlich logisch, dass der Bauunternehmer nicht das Risiko alleine tragen will, sondern weiß ja auch nicht, was kommt. Ne?
Echt?
Ja, dann wie lange hat der Bau gedauert? Weißt du es noch, der erste?
Ja, 10 Monate, glaube ich.
Geht ja eigentlich, oder? Das ist auch im Rahmen.
Ja, voll in Ordnung.
Und dann ging es darum, die ersten Mieter zu finden. Wie bist du da rangegangen, Verträge zu machen und wie war da der Ablauf bei dir?
Mache ich mittlerweile auch anders, aber ich habe am Anfang mir gedacht, okay, ich nehme mir einen Makler, weil ich wollte es nicht vergeigen.
Ja, klar. Wolltest du nichts falsch machen. Ja.
Ich wollte es nicht falsch machen, genau. Und so habe ich mir dann eben auch da eben einen Experten an die Hand geholt, der mich eben da unterstützt hat, ja.
Und das waren also für die ersten paar Projekte wahrscheinlich, wo er dann dabei war.
Ja.
Okay. Und das hat dann auch funktioniert, immerhin, das ist das Wichtigste, nichts vergeigt.
Ja, hat gut funktioniert. Mieter waren einwandfrei.
Wo hast du sowas wie Verträge herbekommen? Auch über den Makler?
Das hat der Makler erledigt.
Ach, sehr gut.
Ja. Okay. Mittlerweile mache ich so, also ich nehme die Mietverträge von Haus und Grund.
Okay, da bist du aber den Mitglied.
Ich bin Mitglied bei Haus und Grund weiterhin. Ganz viele nehmen die Mietverträge von Haus und Grund. Die sind auch sehr gut, so gut wie sie halt sein können.
Nehmen ja eigene Juristen wahrscheinlich.
Ja. Aber die Mietverträge, das sind Standardmietverträge. Ja, du kannst eigentlich den von Haufe nehmen, du kannst den von Haus und Grund nehmen. Der von Haus und Grund kostet, glaube ich, 3,40 Euro oder so, wenn du den bestellst. Ja, kannst du online ausfüllen, ausdrucken.
Perfekt.
Ganz einfach.
Ja, nee, sehr cool. Gut, dann waren die ersten Mieter drin. Dann gab es bestimmt irgendwann auch mal die ersten Anrufe, Probleme. Aber hast du davor schon gehabt, weil da gab es ja schon ein paar.
Ja.
So ein neues Projekt, ein eigenes Baby dann hochzuziehen, ist wahrscheinlich trotzdem noch was anderes als die bereits bestehenden Einheiten. Wie war die Zeit dann so? Also welche Learnings hast du dann daraus gezogen? Ging es dann schnell weiter mit dem nächsten oder hast du dich dann schon eine Zeit lang eher darauf konzentriert, das erstmal gut zu machen?
Ich habe dann mich erstmal darauf konzentriert. Was ich auch ganz interessant fand, war Nebenkostenabrechnung. Für mich war es wichtig, dass ich das irgendwie zentral erstellen lasse. Ja. Ich wollte jetzt nicht überall bei den Mietern in den Wohnungen rumlaufen, überall die Zähler aufschreiben und so weiter, sondern ich hätte es gern digital gehabt. Hab dann einen Dienstleister gefunden in Neumarkt, der ist gar nicht so weit weg. Gibt ganz viele mittlerweile, die das machen. Ja. Die Nebenkostenabrechnung bei mir wird total simpel von denen erstellt. Die lesen sich einmal im Jahr direkt die Zählerwerte raus und werden quasi über Funk an so ein Gateway übertragen und das Gateway überträgt es zum Dienstleister und der schickt mir die Nebenkostenabrechnung.
Und du gehst dann auf die Mieter zu?
Ganz einfach. Das wird sogar automatisch geschickt, per Post. Genau, das ist einfach so ein kleiner Nebeneffekt gewesen.
Ja.
Ich hatte auch am Anfang einen Hausmeisterservice, der sich um alles gekümmert hat. Treppenhausreinigung, Mülltonnen rausstellen, Parkflächen, Winterdienst, alles Mögliche. War sehr teuer für die Mieter. Kam natürlich irgendwann so ein bisschen Streit auf. Die einen haben gesagt, ja, wir wollen den weiterhin behalten, die anderen nicht. Ja, ich habe mich dann dafür entschieden, den Hausmeisterservice abzubestellen. Ja, einfach um den Mietern Geld zu sparen. Das war ungefähr pro Einheit 50 Euro im Monat, was schon relativ viel an Nebenkosten ist. Ja. Und dann geht's halt darum, das auch richtig einzutakten. Weil wenn du das Ganze schleifen lässt, ja, und den Mietern alle Freiräume gibst, dann wird es irgendwann zu Streit führen. Weil dann stellt der mal nicht die Mülltonnen raus, der holt sie nicht rein, ja, der macht keinen Winterdienst. Das muss echt gut geregelt sein.
Ja, und die müssen vor allem auch dann ihre Eigenverantwortung übernehmen, weil sonst kommt der Hausmeisterservice halt wieder ins Spiel.
Natürlich.
Und dann ist es halt so. Und du willst ja als Vermieter, gerade wenn es dann auch nicht nur 2-3 Einheiten sind, willst du irgendwann auch einfach die Einfachheit nach vorne stellen. Du hast ja keine Lust, dich dann um jeden Punkt selbst kümmern zu müssen, weil es ist ja schon so genug. Also kriegst du schon genug Anrufe mit, da tropft der Wasserhahn, hier ist das. Und um alles einfach koordinieren zu können, ist natürlich ehrbar, das so zu machen. Aber ich glaube, da müssen die dann auch entsprechend leisten. Aber klappt das? Also funktioniert das?
Ja, funktioniert gut, ja.
Das ist doch super.
Ja. Ich habe bei manchen ist der Hausmeisterdienst, bei manchen nicht. Also es kommt immer aufs Haus drauf an, wie die Leute zusammenpassen, wie sie sind.
Nee, cool. Also aufgrund deiner Erfahrungen, das glaube ich, kam raus und es war auch wichtig, dass es rauskommt, bist du genau der richtige Mann für das Finanzierungsthema. Ob jetzt, ich glaube, damit starten wir auch gleich, ob jetzt eben für den Kapitalanleger, was ja bei uns in der Vermögensverwaltung in unserem Alltag oft eine Rolle spielt, oder eben auch für den Eigenheimbezieher, was auch ja hin und wieder vorkommt, bist du der richtige Ansprechpartner, dann steig mal gerne mal ein. Was ist denn jetzt überhaupt der Unterschied, gerade beim Thema Finanzierung, für denjenigen, der das Eigenheim will oder eben den Kapitalanleger? Vielleicht hast du da mal so die zwei, drei Punkte, auf die es zu achten gilt und der generelle Approach, die natürlich dann ein Stück weit unterschiedlich sind. Ne?
Klar, also ja, ganz prägnant ist es natürlich, der Kapitalanleger möchte Rendite haben. Für ihn ist es ein Investment und für den Privatanleger ist es halt wirklich Luxus, muss man ganz klar sagen.
Ja, dann gibt es auch noch eigentlich so ein Zwischending, oder vielleicht sogar etwas, was eigentlich komplett außerhalb zu bewerten ist. Da hat man auch schon oft selbst drüber gesprochen. Und zwar diejenigen, die eben sowas wie Kurzzeitvermietungen machen oder dieses Airbnb-Thema spielen wollen. Das ist dann aber eigentlich nicht zu werten als klassisches Investment, sondern ist halt ein eigenes Gewerbe, eine eigene Firma. eigener Aufwand. Ja. Also jetzt weit weg vom klassischen Investment. Vielleicht kannst du noch ein paar Sachen dazu sagen, weil ich glaube, auch du hast damit deine Erfahrungen gesammelt.
Ich habe das auch betrieben, ja, um eine gewisse Überrendite zu erzielen.
Das ist das Ziel, klar. Aber ja. Es ist halt auch Arbeit, ne?
Es ist noch mehr Arbeit, ja. Also ich habe damals auf Raten eines Beraters, den ich mir damals geholt habe, eine GmbH gegründet. Und dann eben Kurzzeitvermietungsmodell gemacht, was ja mittlerweile auch manche machen, manche auch anpreisen über Airbnb zum Beispiel. Ja, also es gibt, was manche eben machen, die mieten sich sozusagen eine Wohnung, ja, und schauen, dass sie die untervermieten als Airbnb. Manche kaufen auch Wohnungen und vermieten die ebenfalls als Airbnb.
Das ist die Idee, mehr zu bekommen.
Genau, ne? Richtig. Also, einfach mehr Rendite zu erwirtschaften, eben aufgrund der Kurzfristigkeit, ja. Du bist dann schon in einer Gewerblichkeit drin. Das auf jeden Fall. Es war sehr aufwendig. Man hatte hauptsächlich Monteure. Also manche stellen sich das, glaube ich, so vor, die kriegen Messegäste. Ja, sagen wir mal, vielleicht Anzugträger, die
mal eine Nacht bleiben,
gutes Geld zahlen oder vielleicht auch mal eine Woche bleiben oder so und dann wieder verschwinden. Was ich mitbekommen habe, war eigentlich das Gegenteil. Also es gab oft, und ich sag's einfach, wie es ist, es gab oft Ärger einfach, ja, muss man ganz klar sagen, ja, so oft waren die Sachen verwüstet, ja. Es wurde in den Betten geraucht, zum Beispiel, ja. Wichtiges Thema, du brauchst auf jeden Fall eine Putzfrau, die echt robust ist.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ne? Wirklich, ja, also ich habe es am Anfang selber gemacht, selber geputzt, auch Betten neu bezogen, alles Mögliche. Ich habe es dann irgendwann an eine Putzfrau abgegeben. Und die hat dann auch, ja, nach 1-2 Monaten gesagt, ey, geht's so nicht weiter. Mhm. Also wirklich, die Zustände waren teilweise schon sehr, sehr interessant. Und meine Erfahrungen daraus waren, mach's nicht.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt ist ja so, das deutest du ja damit schon an, da kommen wir vielleicht später noch dazu, dass die meisten denken, Immobilien ist einfach ein klassisches passives Investment, obwohl es jetzt passiv nie wirklich gibt, ne?
Richtig.
Thema hatten wir, glaube ich, auch wir zwei schon öfter.
Ja.
Aber man stellt sich sehr romantisch vor, ne? Ich habe die Immobilie, zahl die ab, am besten zahlst der Mieter für mich ab durch die Miete und dann läuft es einfach. Aber gerade wenn man dann auch Richtung Kurzzeitvermietung geht und versucht dann eben noch ein bisschen mehr Rendite rauszuholen, dann ist es halt ein eigenes, das ist halt wie ein eigener Beruf, ein eigener Job, eine eigene Firma.
Absolut, ja.
Und hat eigentlich dann nichts mehr mit diesem klassischen Investieren zu tun, sondern es ist eigentlich weit mehr.
Ne? Ja, ist es auch. Also grundsätzlich für einen Kapitalanleger, ich bin immer der Meinung, natürlich gibt's Mieter, die sich 1 Jahr, 2 Jahre nicht melden, ja, aber trotzdem ist es kein passives Einkommen, wo ich einmal eine Summe investiere und dann nie wieder was mache. Irgendwann kommen ja auch mal Reparaturen.
Ja, das ist ja, also ist auch in unserem Ansatz generell so, passiv gibt's an sich ja nicht, weil jede Entscheidung aktiv ist irgendwie. Ja. Auch für ein passives Investment ist ja die Entscheidung auch aktiv, aber klar, dieses romantische, ich investiere irgendwo, krieg jeden Monat meine Miete, die zahlt am besten noch die Tilgung und den Zins.
Ja.
Und das geht alles so gut auf. Im besten Fall habe ich sogar noch positiven Cashflow. Das ist es oft nicht oder ist zu kurz gedacht, ne?
Ja. Also, was mir gar nicht gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, wie es manchmal propagiert wird. Und zwar, dass gesagt wird, okay, kauf, sagen wir mal, heute eine Wohnung, wart einfach 10 Jahre und dann ist das Ding auf jeden Fall mehr wert. Und du kannst es steuerfrei verkaufen. Nein, du weißt es nicht.
Es gab jetzt natürlich lange Jahre, wo Immobilien immer auch im Preis sich entwickelt haben nach oben.
Ja.
Aber muss nicht, ne? Also es ist einfach keine Garantie, ja.
Ich war bei manchen Infoveranstaltungen beruflich bedingt von sagen wir mal so Resellern für Bauträger zum Beispiel. Mhm. Da wurden Wohnungen angeboten oder auch präsentiert, die waren von Grund auf schon sehr, sehr teuer. Und dann wurde da versucht, grafisch darzustellen, quasi 10% Wertzuwachs in den nächsten 5 Jahren oder 20% Wertzuwachs in 10 Jahren zum Beispiel. Oder 30% oder 40% teilweise sogar, also völlig aus der Luft gegriffen, einfach.
Kann sein, aber total übertrieben, ne?
Ja. Ja, kann sein, muss aber nicht. Ja. Ja. Und man sollte nicht auf das einfach reinfallen.
Ja,
oder wenn man sich denkt, ich brauche jetzt unbedingt eine Wohnung.
Ja, und gerade der langfristige Horizont, natürlich für die letzten 10, 15 Jahre würde es auch stimmen. Da würde wahrscheinlich keiner dagegen sprechen. Aber muss ich auch das Bigger Picture anschauen. Es gab wirklich auch Jahrzehnte, da ist es relativ stagniert.
Ja.
Aber gut, lass uns mal zurückkommen auf die Praxis. Kapitalanleger sind der eine Part. Da sprechen wir aber wirklich über die, die eben das Investment wollen, die das dann auch an der Hausverwaltung abgeben und die jetzt sich wirklich da auch eher unromantisch um nichts kümmern wollen. Die, die dann eben sagen, ich mache hier Airbnb oder Kurzzeitvermietungen, will eine gewisse Überrendite, das ist halt auch einfach mehr Arbeit, mehr kümmern.
Ja.
Oder ich vermiete auch selber, auch das ist ja schon an sich mehr Arbeit, ne?
Ja,
Muss man
richtig.
sich beim Mieter sich treffen und so weiter. Ist jetzt bei uns in der Regel eher nicht so der Fall. Wir sprechen eher den klassischen Kapitalanleger an. Und wie ist jetzt das dann im Umkehrschluss bei den Eigenheimbeziehern? Wie würdest du da rangehen oder wie gehen die vor allem auch ran an das Thema?
Allgemeiner Finanzierung, meinst du?
Genau.
Ja, oftmals ist es so, dass irgendwann sich der Wunsch halt regt, für eine Familie zum Beispiel ein eigenes Haus zu bauen oder Doppelhaushälfte
Oder zu kaufen, auch, ne, je nachdem.
oder zu kaufen und zu sanieren. Ja, das sind eigentlich so die klassischen Fälle. Meistens sind es eigentlich junge Familien, muss man sagen. Die kommen auch eigentlich recht häufig mit zwar schon, also mit groben Vorstellungen, aber mit nichts Konkretem, wo man drauf aufbauen kann. Für mich zum Beispiel ist es, wenn ich überhaupt schauen will, könnte eine Finanzierung funktionieren oder nicht, ich bräuchte halt mal eine Summe, über die wir reden. Wie viel möchte ich denn finanzieren? Weil dahingehend kann ich dann auch prüfen,
Klappt es oder klappt es nicht?
passen die Einnahmen,
Klar.
reichen die Sicherheiten und so weiter. Und oftmals habe ich dann die Leute eben dann schon losgeschickt und gesagt, holt euch Angebote ein.
Genau, damit geht es ja mal los, eben
So
sein
wie ich
Budget.
es halt damals auch gemacht habe.
Richtig. Damit geht es eben los, ne? Sein Budget kennen, dann schauen, wer würde es zu welchen Konditionen machen. Klappt es überhaupt, ne? Auch das. Also gibt es überhaupt Angebote, will überhaupt irgendjemand mit mir dann zusammenarbeiten und es mit mir machen und dann schauen am Markt, was steht zur Verfügung, auf was habe ich vielleicht Lust, was würde passen, was ja auch noch dazu kommen muss, ne?
Ganz genau, ganz genau.
Ja, was ist jetzt dann der Unterschied im Kapitalanleger, würdest du sagen? So der Finanzierungsprozess und der generelle Approach, was läuft bei dem anders?
Eigentlich ist dann der Finanzierungsprozess selber gar nicht so unterschiedlich. Beide brauchen Geld zum Finanzieren.
Bei beiden muss man schauen, ob es funktioniert.
Nur die Rechnung ist, sagen wir mal, ein bisschen eine andere. Ja, also beim Kapitalanleger spielt natürlich auch sein Einkommen mit rein. Es spielt rein, wie viel hat er schon finanziert? Wie viel ist noch offen, wenn er schon was finanziert hat? Ja, und bei der Privatperson genau dasselbe eigentlich. Ja. Wie viel verdienen die Leute? Stellen sie den Kreditantrag gemeinsam zum Beispiel, was oftmals sinnvoll ist, weil man einfach eine bessere Haushaltsrechnung, sagen wir mal,
Besseren
hinbekommt.
Zins dadurch am Ende vielleicht sogar kriegt, ne?
Besseren Zins am Ende, genau richtig.
Ne, finde ich relativ spannend. Jetzt, wenn wir an den Kapitalanleger denken, da sind wir ja auch gerade an dem Projekt dran in-house, wo wir hoffentlich was Cooles bauen werden. Aber was sind denn so die Fallstricke oder die möglichen, ja, Fehler, die er machen kann, wenn er jetzt einfach sagt, ich will eine Immobilie und die dann vermieten und die soll in 30 Jahren Teil meiner Altersvorsorge sein?
Ja, Immobilienmarkt ist undurchsichtig. Gott sei Dank nicht informationseffizient wie der Aktienmarkt. Ja, dass man gleich weiß, diese Aktie hat diesen Wert.
Warum Gott sei Dank?
Naja, so ermöglicht dir der Immobilienmarkt schon noch in Anführungszeichen versteckte Deals zu finden, die gut sind. Die sind zwar selten, weil für viele ist es ja mittlerweile wie ein Hobby, Immo-Scout zu durchforsten oder eBay-Kleinanzeigen zum Beispiel. Aber es gibt sie noch. Zwar recht selten, aber es gibt sie noch. Wenn ein Fehler ist natürlich der, wenn ich viel zu hoch einkaufe, viel zu teuer einkaufe und dann versuche, eine sehr, sehr hohe Miete am oberen Ende zu erreichen, damit sich das überhaupt trägt, ja, dann ist es meistens kein gutes Invest, weil du ja immer darauf angewiesen bist, dass entweder die Immobilie noch stärker im Wert steigt oder dass deine Miete, dass du sie so hoch halten kannst.
Das ist gerade ja auch ein Riesenthema bei den ganzen Neubauprojekten, die beworben werden. Auch mit im Dunstkreis haben wir ja auch damit zu tun und kriegen das immer mit,
Ja.
auch von Partnern. Und man hat so jetzt diese Abschreibungsmöglichkeiten verbessert, also 5% jetzt bei Neubau zum Beispiel. Aber mein Eindruck ist, du kennst dich, bist da noch näher dran als ich. Also mein Eindruck ist, dass es generell einfach auf den Kaufpreis einfach umgelegt wird. Also jeder weiß, dass man sich
Ja.
Steuerersparnis einkauft durch Neubau, aber dadurch ist der Quadratmeterpreis auch einfach um den Faktor gestiegen.
Klar, also man kann es natürlich nie pauschalisieren. Jeder
Aber es ist
Fall
das, was mir,
ist unterschiedlich,
ja.
aber genauso wie du sagst, ja, also genauso ist es auch, ja.
Dann hebt
Sehr.
sich's wieder auf, ja.
Ja, genau, richtig. Sehr hohe Preise erfordern sehr hohe Mieten, um es halbwegs rentabel zu machen.
Ja, und wer teuer kauft, der muss dann natürlich schauen, dass die Miete entsprechend ist und auch die Steuersparnis ja, ist mit zu betrachten,
Ja.
aber ist jetzt nicht der Hauptfokus, ne? Also
Nein,
wenn wir
nein.
uns die Wirtschaftlichkeitsberechnungen anschauen, dann gehen wir natürlich drauf ein, ey, was, ne, was ist dann Steuersatz, Grenzsteuersatz, was holt man
Ja.
sich zurück und so weiter. Aber ja, das ist halt nur ein Teil vom ganzen Bild.
Ja, und
Und
ich denke mir immer so, du hast nicht so viele Würfe,
ja, klar, so
die,
viel,
ne?
viel, viel Kapital, was du damit,
Genau,
ja.
du setzt da echt viel Kapital ein und es kann auch sein, wenn du zwei, drei schlechte Entscheidungen machst, ja, dass du halt einfach für die Banken immer uninteressanter wirst, weil du natürlich einen riesen Schuldenberg aufgebaut hast aus Wohnungen, die jetzt nicht sonderlich ertragreich sind. Verstehst du, wie ich meine?
Ja, absolut. Und das ist natürlich nicht cool, weil dann der
Nein,
Cashflow
überhaupt
nicht
nicht.
passt. Und
Nee.
was würdest du generell sagen? Jetzt bleiben wir mal beim Kapitalanleger, weil der das Eigenheim möchte und bezieht, da ist ja auch das Thema, ich verkaufe irgendwann erstmal, eigentlich spielt keine Rolle, ich muss es nicht vermieten. Auch der Preis, wenn es mir gefällt, ist zweitrangig. Natürlich, solange ich es mir leisten kann, aber da muss ich jetzt nicht auf jeden Cent oder jeden Euro achten, um eben die maximale Rendite rauszuholen.
Ja.
Der Kapitalanleger hat ja in der Regel schon genau das vor. Was sind denn generell seine Risiken, die er hat? Also relativ bekannt sind die Risiken am Aktienmarkt, kann halt fallen, relativ volatil, wirtschaftsabhängig, konjunkturabhängig und so weiter. Was sind denn jetzt so die Risiken, die du siehst bei Kapitalanlegern, die in Immobilien investieren?
Naja, ganz klar, Leerstand zum Beispiel. Na, also es kann dir natürlich passieren, je nach Lage deiner Wohnung oder deines Hauses, wenn dich dein Mieter verlässt, dass du einfach mal ein, zwei, drei Monate Leerstand hast. Und Leerstand ist natürlich blöd, weil das
Gibt keine Miete, ja.
gibt keine Miete und du zahlst den Kapitaldienst an die Bank
Weiterhin.
selber zurück.
Was hältst du von so Konzepten wie Mietpools? Vielleicht kurz erklärt, Mietpools sind Konzepte, wo eben 30 Vermieter eines Mehrfamilienhauses oder einer großen Einheit zusammengeschmissen werden und dann aber auch die Einnahmen teilen. Das heißt, wenn deine Wohnung leer wäre, bist du trotzdem abgesichert über den gesamten Topf und kriegst halt 95%. Jeder kriegt halt 95% der maximalen Miete.
Also ich kenne diese Mietpools meistens halt eben genau bei solchen Wohnungen oder Häusern am Ende der Nahrungskette.
So, mit denen wir natürlich auch in Kontakt gekommen sind, ja.
Hohe Preise. Ja. Also dementsprechend, ich suche mir meine Mieter immer gern selber raus. Ja, und greife nicht auf irgendein Mietpool-Konzept zurück. Ich habe es gern selber in der Hand.
Klar.
Sagen wir mal so.
Gibt's für dich andere Konzepte, die irgendwie dieses Thema Leerstand mit lösen könnten? Oder ist es einfach nur selber gute Menschenkenntnis und hoffen, dass ich mich richtig entscheide? Oder der Makler sieht mir, wenn ich sage, oder die Hausverwaltung, wenn ich einen
Ja,
Auftrag gebe,
ja.
einfach halt die Hoffnung, dass die sich richtig entscheiden.
Ich, wirklich muss ich ganz klar sagen, ich möchte jeden Mieter gern selber sehen. Und möchte eben nach Bauchgefühl entscheiden, ob es okay ist oder nicht.
Und wenn du jetzt sagst, es wäre eine Hausverwaltung, ist ja bei Kapitalanlegern jetzt auch in unserem
Ja.
Alltag nichts Ungewöhnliches, man
Ja.
gibt so eine Hausverwaltung, was wäre dir da wichtig, auf was würde man da achten?
Wenn man jetzt zum Beispiel als Kapitalanleger ein Sechsparteienhaus gekauft hat, ja. Und eine gute Hausverwaltung dieses Haus, wie der Name schon sagt, verwaltet, würde ich darauf schauen, dass die einfach schon renommiert sind, ja, so ein bisschen einen Ruf haben. Es gibt häufig, sagen wir mal, Hausmeisterdienste in Anführungszeichen, ja, die auch Hausverwalter sind.
Das ist ungeeignet, ja.
Durchaus ungeeignet. Also man braucht schon jemanden, der was davon versteht, der auch ein bisschen der sich rechtlich auch zu helfen weiß, ja, was ist zum Beispiel mietvertragskonform und was nicht. Ne, ich würde es jetzt nicht einfach jeden machen lassen. Also ich würde schon darauf Wert legen, dass derjenige eine gewisse Historie hat.
Auch eine gewisse Größe ist
Auch
ja
eine gewisse
irrelevant.
Größe, ja. Klar, schmäler, also wenn man jetzt wirklich Kapitalanleger ist, man hat nicht viel Zeit, man ist sehr gut verdienender Angestellter, ist viel unterwegs, wie auch immer, dann muss man es ja irgendwie schaffen, dieses Haus trotzdem verwaltet zu bekommen. Dann greift man natürlich auf so eine Verwaltung zurück. Die Verwaltung schmälert ein bisschen die Rendite, aber ich denke, das ist okay.
Ja, nee, das ist ja auch in unserem Alltag eigentlich genau das, was empfohlen wird, weil man ja die Zeit, wenn man sie selber hätte, dann klar könnte man sich drum kümmern, aber wahrscheinlich ist es dann trotzdem am Ende rational die bessere Entscheidung finanziell zu sagen, ich gebe ein paar Euros ab, in der Regel ist ein Festbetrag, so wie wir es kennen, ne? 40 Euro oder
ja,
mehr.
Gibt unterschiedliche Modelle, meistens ein Festbetrag.
Genau,
ja,
aber pro Einheit berechnet oder ähnliches.
Ja.
Ja, aber dass jetzt ein Schuh draus wird, also gerade auch, was wir jetzt, ich habe es kurz anklingen lassen, versuchen aufzubauen, eine Art Sourcing-Service, das heißt für Mandanten, mit Mandanten gemeinsam eben auf die Suche zu gehen, vor allem im Kultanlagebereich,
ja.
Was sinnvoll ist. Wieso denkst du, ne, wir haben natürlich unsere Hausaufgaben gemacht, aber wieso denkst du, könnte sowas nötig sein? Also warum sind die herkömmlichen Entwickler, die gleichzeitig in der Regel dann eben auch Bauträger sind und dann auch am Versuchen, die Dinge zu vertreiben, ungeeignet für Kapitalanleger?
Weil du einfach, wie ich schon gesagt habe, am Ende der Nahrungskette kaufst. Das ist, ich kenne, warum, also ich kenne keinen, ich habe noch nie ein Angebot gesehen von einem Neubauprojekt, wo ich einfach nur kaufen muss und dann, sagen wir mal, 6% Rendite habe. Ist ja klar, es würde ja jeder selber kaufen. Wenn zu dir jemand kommen würde und sagen würde, okay, geh zur Bank, mach eine Finanzierung und kauf diese Wohnung und durch diese Wohnung verdienst du monatlich 200 Euro, ja, würde ja jeder machen, oder?
Ja, klar.
Und es verdienen, also es ist...
Verdienen zu viele mit.
Du stehst ja ganz am Ende. Jeder hat seinen Teil schon abbekommen. Wenn du eine Rendite am Immobilienmarkt erzielen willst, brauchst du gute Deals.
Du musst günstig kaufen.
Du musst
damit steht und fällt alles, ja.
Günstig oder zu einem akzeptablen Preis kaufen. Auch diese ganzen Sachen, diese Luftversprechungen, was ja manchmal verkauft wird, zum Beispiel. Ja, ein sanierungsbedürftiges Haus, ja, das quasi in Eigenleistung wieder hochzuziehen, ja. Also ich hab's schon gemacht.
Ja, aber es ist natürlich jetzt nicht ohne Kenntnisse, ohne Kontakte.
Unmöglich.
Ja.
Unmöglich.
Auf jeden Fall aber für viele halt romantisch. Also ich glaube, jeder junge Mensch, der irgendwie, auch natürlich auch ältere, die wahrscheinlich haben es vielleicht sogar schon mal probiert,
ja.
Aber beschäftigt sich mit dem Thema. Ey, ist Immobilien was für mich? Gerade hier in Deutschland, glaube ich, doch recht etabliert.
Ja.
Etablierter als anderswo.
Ja.
Dafür kommen vielleicht andere Anlageklassen ein bisschen zu kurz.
Leider, ja.
Aber wenn wir jetzt dazu von der Asset Allocation sprechen, dann ist es natürlich eben uns aufgefallen, deswegen diese Art Sourcing Service, den wir gerade versuchen aufzubauen, dann ist uns eben aufgefallen, dass entweder zu viele Immobilien da sind, die aber nicht unbedingt passen.
Ja.
Weil ne, vielleicht alles in Immobilien mal gemacht wurde, wo man denkt, wie schon besprochen, Immobilien haben auch ihre Risiken und einfach andere natürlich, wie jetzt Aktien oder Anleihen oder auch ihre Vorteile, aber eben auch ihre Risiken. Oder wenn man versucht, eben Immobilien im Portfolio unterzubringen, dann Fonds und so weiter sind jetzt in der Regel kein guter Durchführungsweg, weil da fehlt der Fremdkapitalhebel, den ich ja möchte. Deswegen ist das Direktinvestment bei Immobilien so interessant. Banken haben sich ja irgendwann einfach drauf geeinigt. Da geht es, bei anderen Klassen eher nicht. Und ja, Problem ist eben genau das. Es gibt zu viele, die einfach zu viel mitverdienen wollen und dadurch steigen einfach die Kosten bei den herkömmlichen Privatanleger konformen Anbietern, die ja sagen, ey, bei uns könnt ihr ne so und so viel Rendite, Neubauprojekt, gibt's ja alles von Pflege bis eben ja Studentenapartments, die ja an sich gute Konzepte sind, aber wahrscheinlich halt einfach durch den hohen Einstiegspreis nicht lohnend.
Wie gesagt, vielleicht passt es ja für den einen oder anderen, ja. Aber ich denke mir zum Beispiel, ich habe das ja alles schon durchgemacht. Und wenn ich mich hätte selber fragen können damals, ja, ich wäre froh drum gewesen.
Mit deinem jetzigen Wissen?
Mit meiner jetzigen Expertise auf mich damals zurückgreifen hätte können.
Ja, und genau.
Und ich habe es ja auch damals so gemacht. Ich habe ja auch, ne, ich habe mich ja befragt bei Leuten, die das halt schon gemacht haben und die wissen, wie es geht.
Ja, und genau die Punkte, die du gerade angesprochen hast, die sind ja dann einfach, die gilt es zu beachten, die hast du damals halt natürlich im Alleingang durcharbeiten müssen, mit Kontakten, mit Überlegen, wie macht man's, viel Recherche mit Sicherheit, die da erstmal reingeht. Ja, aber dann natürlich jetzt kannst du authentisch von dem ganzen Prozess erzählen und ob jemand dann, das ist ja jetzt in unserem Alltag super, ob jemand von uns möchte, dass ein Grundstück bebaut werden soll mit dem Eigenheim, wie mache ich's?
Ja.
Von Schritt A bis Z. Oder eben jemand sagt, wir kommen eben drauf, ey, im Portfolio wäre gut, wenn da noch vielleicht ein, zwei Wohnungen oder so könnten Sinn machen. Auch dann, ne? Von A bis Z, wie geht man daran?
Ganz genau.
Das ist schon sehr gut. Auf was würdest du denn, viele denken natürlich immer an die Lage oder an diese Parameter, die man so kennt, aber auf was würdest du jetzt vielleicht so als Geheimtipp oder eigenes Learning insbesondere achten, wenn es um Kapitalanlage-Geschichten geht? Also was ist jetzt neben vielleicht sowas wie Lage, was jetzt so jeder weiß. Klar, Lage ist wichtig. Ein Ding, auf was du achten würdest, vielleicht auch von der Finanzierungsseite her.
Ich würde darauf achten, dass die Wohnung neben der Lage auch zum Beispiel die richtige Größe hat.
Mhm.
Ja. Wenn du eine, zum Beispiel eine 75 Quadratmeter Wohnung, drei Zimmer, ist eigentlich immer gut vermietbar. Wenn du aber die Wohnungen, wenn du irgendwann zu groß wirst mit den Wohnungen, dann kommst du ja schon in den Bereich von dem, was du eigentlich verlangen müsstest, in den Bereich von Doppelhaushälften.
Mhm.
Ja, wenn du eine 140 Quadratmeter Wohnung hast und dafür 10 Euro kalt auf den Quadratmeter nehmen möchtest, bist du ja bei 1400 Euro. Ja? Für 1400 Euro können sich die Leute aber auch eine Doppelhaushälfte mieten. Nicht überall, aber
ja, deswegen gerade, wenn man mit diesem ich will Miete und Rendite erzielen Gedanken rangeht, auch für später irgendwann,
ja,
dann ist da schon so eine Range. Ja, das stimmt.
Absolut. Oder auch wenn du zu klein wirst.
Ja.
Wenn du in diese Mikro-Apartment-Schiene reinrutscht, ja, so um die 20 Quadratmeter rum, ja, gibt's erstens mal nicht mehr so die Zielgruppe, an die du vermieten kannst, ja. Wen hast du?
Studenten vielleicht.
Studenten.
Auszubildende, sowas, ja.
Sowas. Und zum anderen kriegst du einen Zinsaufschlag bei den meisten Banken. Weil Banken solche Mikro-Apartments nicht so gern finanzieren.
Ja, das ist auf jeden Fall gut, dann zu wissen, was natürlich interessant wäre. Ne? Natürlich auch wahrscheinlich die Makrolage, also in welcher Stadt ist es.
Absolut.
Auch das ist ja natürlich interessant. Wie sind die Zukunftsaussichten dort? Wie ist auch aktuell
Stichwort,
der Markt?
Stichwort Prognos-Zukunftsatlas.
Ja, okay, sehr
kennst
gut.
Kennst du?
Nee, kannte ich gar nicht.
Kennst du nicht?
Nee, aber
ja,
wichtig ist, dass du ihn kennst. Das,
ja,
ist, alles, das ist alles, was zählt. Ja, dann kommen wir eigentlich schon fast zum Schluss. Als letzte Sache noch jetzt das Finanzierungsthema im Detail. Wie geht man daran? Also du hast schon gesagt, ich muss Selbstauskünfte abgeben. Natürlich ist dann das Apartment, die Wohnung, das Haus, was ich finanzieren will, wichtig. Aber wie geht dann so ein Prozess weiter? Also und wie lange dauert sowas vor allem? Also
der Prozess läuft eigentlich so, wenn ich mir darüber klar bin, welche Finanzierungssumme ich benötige, ja, gibt's, nachdem alle Parameter eingegeben wurden, also wie Einkommen, Haushaltsrechnung, solche Sachen, Grundstück, ja, wird alles erfasst, bekomme ich eben verschiedene Angebote von verschiedenen Banken. Ja, wir können dann gemeinsam gucken, welche Bank ist denn interessant, welche eher nicht so interessant. Und jede Bank hat dann unterschiedliche Anforderungen. Ja, es gibt dann auch eine Unterlagenliste, welche Unterlagen die Bank genau sehen möchte. Einkommensteuerbescheide zum Beispiel, Gehaltsnachweise, diese ganzen Sachen. Wenn diese ganzen Sachen eben beigebracht wurden, geht es zur Bank, in die Kreditabteilung, zur Prüfung und dann bekomme ich eben eine Finanzierungszusage oder im schlechtesten Fall halt eine Absage.
Wie macht man es, wenn man Förderkredite mit einbauen möchte, also was wie KfW oder?
Ja, das macht man auch. Das macht dann ich in dem Fall.
Das zu beantragen und zu schauen.
Genau, richtig. Also das ist dann eben, wenn man die Finanzierung zusammenbaut, beispielsweise klassisches Annuitätendarlehen, ja, falls es Sinn machen sollte, kann man auch ein KfW-Darlehen mit dazu nehmen. Ja, die KfW ist natürlich an verschiedene Bedingungen geknüpft. Ja, zum einen muss ich einen gewissen KfW-Standard erreichen. Zum anderen gibt es auch bei manchen Programmen eben Voraussetzungen, junge Familien zum Beispiel, ja, sowas zum Beispiel. Genau, dann
bauen. Der Vorteil von KfW, einfach mal kurz erwähnen, ist halt ein günstigerer Zins für diese Summe, die darüber
genau, richtig, also
eingebracht wird.
Genau, erreiche ich zum Beispiel jetzt einen bestimmten KfW-Standard, bekomme ich dafür ein zinsverbilligtes Darlehen. Kurzes Ding dazu, um diesen KfW-Standard zu erreichen, muss ich natürlich teilweise andere Baumaterialien verwenden. Ich brauche einen Energieberater, das kostet alles Geld. Und da ist oftmals die Frage, ist es gerechtfertigt oder bringt mir der günstigere Zins etwas oder fressen die Mehrkosten das wieder auf?
Ja, das ist dann die Berechnung, die man anstellen muss.
Genau,
ja,
das machen wir auch.
Ja, sehr cool. Dann so viel dazu, das ist ja schon mal spannend. Jetzt vielleicht noch, wie siehst du den Markt im Moment und auch so die nächsten 2-3 Jahre? Wohin könnte sich der Zins entwickeln? Natürlich immer schwer, ne? Wir sind ja, unser Ansatz ist ja Prognosefreiheit.
Prognosefrei.
Auch in dem
ja.
Feld.
Ja.
Aber wahrscheinlich ist es im Moment wieder ganz okay, würde ich jetzt so vom Gefühl her sagen.
Ich finde es relativ gesund eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir hatten ja lang die Niedrigzinsphase, was ja auch zu extremen zu sehr hohen Immobilienbewertungen geführt hat.
Und jetzt dreht sich ein bisschen, also die Preise werden gesünder, aber der Zins halt wieder normaler.
Genau,
ne?
Rückgänge von, sagen wir mal, 20% war jetzt eigentlich ganz normal aufgrund der Zinssteigerungen. wo hat sich der Zins im Moment eingependelt? Um die 3%, sage ich mal.
Was beeinflusst den Zins, den ich bekomme von der, also das ist das eingebrachte Eigenkapital?
Zum einen mein Einkommen, mhm. Ja. Mein Eigenkapital, das ich mitbringe. Dazu zählt auch zum Beispiel ein Grundstück. Ja, das sind so Faktoren. Was kaufe ich? Ja.
Wie ist dann auch abschlagsbereinigt der ermittelte Wert der Bank? Ne? Also was nimmt die an, was sie ja. eben erzielen könnte, ja. wenn sie es schnell verkaufen müsste? Das ist ja dann so der Wert, den die dann richtig, annehmen als Sicherheit.
Auch so ein Punkt, jede Bank macht natürlich unterschiedliche Haushaltsrechnungen. Mhm. Ja, manche Banken veranschlagen zum Beispiel für die Lebensführung 800 Euro pauschal im Monat. Andere nehmen 1000.
Ne? Um eben den Kapitaldienst, also das, was ich monatlich leisten kann, rauszufinden.
Ganz genau richtig. Wie leistungsfähig bin ich? Ne? Das finden die eben über die Haushaltsrechnung raus. Ja. Und da gibt's auch zum Beispiel die Kinderpauschale halt, ne? Wie viel kostet fiktiv für die Bank ein Kind, wenn man ein Kind hat? Ja. Mhm. Und dann sieht man schon, ja, also es lohnt sich zu vergleichen. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Weil auch, wollte ich vorhin noch kurz darauf eingehen, es gibt natürlich auch ganz unterschiedliche Kreditangebote. Bei manchen Banken sind zum Beispiel 5% Sondertilgung mit dabei, beim anderen nicht. Ja.
Was auch wichtig sein kann, dass ich halt schneller
schuldenfrei werde, genau richtig. Ne? Weil 5% im Jahr quasi einfach ohne Strafzahlung tilgen zu können, ist schon ein Vorteil, wenn ich es machen kann.
Als Option einfach, ne?
Einfach als Option.
Flexibler zu sein.
Ja. Wie lange ist meine bereitstellungsfreie Zeit? Mhm. Ja. Also wenn ich einen Neubau erstellen lasse, dann sollten das schon 12 Monate sein.
Dass ich eben nach und nach das Geld abrufen kann, aber erst dann, wenn ich es abrufe, die Zinsen fällig
werden. Dann gibt die Belastung genau richtig an.
Nee, sehr cool, da muss man natürlich auch viel achten und sehr breites Feld, gerade eben auch so die erste Unterscheidung ja schon mal, mache ich es als Kapitalanlage oder will ich selber drin wohnen? Ja. Auch schon mal, entscheidet ja viel und ja, danke schön, dass du dabei warst.
Gerne, hab mich auch gefreut.
So, das war die Folge mit Simon Ort. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin mir sicher, da waren viele Learnings dabei, die ihr mitnehmen könnt. Wir bei Shuttle Capital haben jetzt vor, das haben wir im Podcast ja bereits erwähnt, einen Sourcing-Service für Kapitalanleger ins Leben zu rufen und auch generell für den Bereich Immobilieninvestments noch mehr Content zu bringen. Das heißt, behaltet unsere Websites und alle Socials im Auge. Da ist sicher in den nächsten Monaten viel Neues dabei. Bislang konzentrieren wir uns ja vor allem auf liquide Assets, Aktien, Anleihen, Rohstoffe und andere Dinge, die eben im Depot oder anderswo verwaltet werden können. Aber ja, das Immo-Game ist für uns natürlich auch spannend und da werden wir demnächst das ein oder andere neue bringen, also seid gespannt. Und ein Hinweis in eigener Sache nochmal, wenn euch der Podcast gefällt und auch bislang gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Like da, bewertet es überall da, wo es geht, folgt uns natürlich, da würden wir uns sehr freuen und ist eine Wertschätzung für unsere Arbeit. Für alle, die fleißig unseren Podcast hören, ist es nichts Neues, aber wir haben ein Paper verfasst zum Thema exklusives Wealth Management für Unternehmen und Selbstständige. Lest gerne mal rein, auch hier super Learnings dabei. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Berti.